Gartencoach, der Gartendesign-Podcast. Harmonie im Garten.
Moin Moin aus dem schönen Hamburg. Es gibt eine Frage, die höre ich immer wieder. Ganz oft. Ihr wollt das unbedingt wissen. Ihr wollt wissen, was sind denn die größten Fehler im Garten? Nun, du hörst meinen Podcast, du weißt, das Wort Fehler finde ich ein bisschen schwierig. Ich versuche da immer ein bisschen konstruktiv dran zu gehen. Ja, niemand macht gerne Fehler. Ich mache auch nicht gerne Fehler, aber trotzdem, Fehler gehören mit dazu. Fehler bringen dich weiter. Nun, aber euer Wunsch ist mir einen Podcast. Ich habe dir in dieser Podcast-Folge 3 Fehler mitgebracht. 2 Fehler, die werden oftmals unterschätzt, und ein Fehler, der kann dir deinen ganzen Garten verändern. Auf Platz 1 die völlig falsche Standortwahl für Pflanzen. Frustrationsfaktor extrem hoch. Wenn deine mühsam ausgesuchten Pflanzen immer wieder eingehen, weil Licht, Boden oder Feuchtigkeit nicht passen, die besagten Standortbedingungen, dann entsteht meist eine tiefe Gartenenttäuschung. Du hast Zeit investiert, Geld und auch Hoffnung und erntest am Ende nur welke Blätter. Tja, besonders schmerzhaft bei Lieblingspflanzen oder teuren Gehölzen. Aber über die Standortbedingungen wollen wir in dieser Folge hier nicht reden, haben wir schon ganz oft drüber gesprochen. Ich habe dir heute 3 andere vermeintliche Gestaltungsfehler mitgebracht. Fehler Nummer 1. Fehlende Privatsphäre im Garten. Ein total unterschätztes Problem. Warum ist Privatsphäre so wichtig? Dein Garten, das ist ja ein persönlicher Rückzugsort. Ein Ort, an dem kannst du deine Seele baumeln lassen, von mir aus auch im Pyjama Kaffee trinken oder auch mal einfach nur in Ruhe ein Buch lesen. Wenn du aber ständig Blicke auf dir hast, von Nachbarn, von Passanten und aus den umliegenden Fenstern, wenn solche Blicke ständig, mir geht es um das Ständige, auf einem lasten, dann kann der Garten ja eher zur Bühne werden als zu deinem persönlichen Refugium. Stell dir vor, deine Terrasse liegt unmittelbar am Zaun zum Nachbargrundstück. Es ist Sommer und du willst da in Ruhe auf deiner Terrasse ein Sonnenbad nehmen. Und du fühlst dich einfach nur beobachtet. Besonders problematisch finde ich mehrstöckige Nachbargebäude mit Balkon oder Fenstern, die dann direkt in deinen Garten blicken. Und dann fühlst du dich ein bisschen wie im Aquarium, von oben komplett einsehbar. Und da helfen dir auch hohe Hecken nicht mehr viel. Ein Fußweg direkt neben deinem Garten, das haben die meisten, aber du hast vielleicht ein einsichtiges Gartentor und die Leute, die bleiben dann gerne mal stehen und gucken, ob du dann dort dein Beet auch ordentlich durchputzt. Vielleicht sogar kommentieren. Wer will das denn schon? Dann wirst du ja unfreiwillig Teil des Straßenlebens, wenn deine Einfriedung zu niedrig ist. Du hast ja nur einen ganz niedrigen Zaun, eine lückenhafte Hecke, vielleicht sogar gar keine Abgrenzung und dein Garten ist von allen Seiten einsehbar. Es gibt also wirklich keinen Schutz, keine visuelle Barriere, die Intimität schaffen würde. Also ich persönlich, ich mag das nicht. Ich sehe Gärten, die sind wirklich einsichtig. Da ist einfach nur ein 1,80 Meter Stabmattenzaun drumherum, Rasen und in der Mitte dann eine große Terrasse. Mag vielleicht funktional sein, aber ist das denn wirklich gemütlich? Hast du da Privatsphäre? Möchtest du dort morgens im Pyjama einen Kaffee trinken? Ja, da so auf dem Präsentierteller, da kannst du doch nicht wirklich loslassen. So eine fehlende Privatsphäre, das kann sogar zu Nachbarschaftskonflikten führen. Keine Unstimmigkeit eskaliert schneller, wenn räumliche Distanz fehlt. Diese permanente Beobachtung und natürlich auch die gefühlte Machtlosigkeit in dir, was ich besonders frustrierend finde, du bist auf deinem eigenen Grundstück und fühlst dich trotzdem irgendwie fremdbestimmt. Das nagt einfach am Wohlbefinden und an deiner Wohnqualität. Das kann dann dazu führen, dass du deinen Garten nur noch ganz eingeschränkt nutzt. Viele Menschen, die nutzen ihren Garten deutlich weniger, wenn Privatsphäre fehlt. Man verzichtet dann halt auf Sonnenbaden. Du verschiebst das Frühstück nach drinnen und dein Garten, das wird dann ein ungenutzter Durchgangsraum. Diese fehlende Privatsphäre wird nicht immer sofort bemerkt. Viele Gärten werden im Winter besichtigt und auch gekauft. Dann sind die Bäume kahl und niemand sitzt draußen. Das kann im Sommer dann eine ganz andere Szenerie sein. Überall in den Gärten sind dann Menschen, auf jeder Terrasse wird gefrühstückt, auf jedem Balkon Kaffee getrunken und am Fußweg gehen die ganzen Passanten vorbei. Und erst dann merkst du, wie exponiert du dort bist. Und manch einer unterschätzt schlicht, wie sehr ihn doch dieser Faktor am Ende stören wird. Beim Rundgang durch den Garten so ganz am Anfang denkst du dir vielleicht noch, ach ja, komm, stört mich nicht. Dem einen oder anderen wird erst beim Wohnen klar, wie präsent doch diese tägliche, unschöne Situation ist. Ja, wir sind soziale Wesen, aber wir brauchen noch einen geschützten Rückzugsort. Ein Garten ohne Privatsphäre kann nie diese Funktion erfüllen. Und das ist ganz besonders schmerzhaft, wenn du viel Geld in den Garten bereits investiert hast. Vielleicht für eine wunderbare Terrasse, eine schöne Bepflanzung, Gartenmöbel. Du ihn dann am Ende kaum noch nutzt. Diese finanzielle und auch emotionale Investition von dir, die verpufft wirkungslos. So, aber natürlich, bevor die Stimmung hier jetzt in den Keller runterrutscht, habe ich dir auch ein paar Lösungsansätze mitgebracht, die können Frustration mildern. Womit kannst du richtig gut im Garten arbeiten und machen ja auch die meisten? Sie arbeiten mit einem natürlichen Sichtschutz. Das kann eine schöne geschnittene Hecke sein, am besten aus immergrünen Pflanzen, zum Beispiel unsere Eibe, Taxus baccata, oder der Rheinweide, Ligustrum vulgare. Mit denen kannst du wunderbar eine geschnittene und nicht so breite Hecke bei dir im Garten erzielen. Wenn du mehr Platz hast, eine frei wachsende Hecke, wunderschön vielfältig, eine Zierde für jeden Garten. Wenn du ganz wenig Platz hast, dann kannst du mit Sichtschutzelementen arbeiten. Sichtschutzwände, Sichtschutzzäune aus Holz oder anderen Materialien. Mach dich da mal schlau, da gibt es wirklich eine große Bandbreite an Dingen, mit denen du arbeiten kannst. Das sind so die gängigsten Dinge. Jetzt gehen wir mal ein Level nach oben. Womit kannst du auch noch Sichtschutz generieren und ist vielleicht nicht sofort offensichtlich? Mit mobilen Elementen, Paravents, Sichtschutzwänden auf Rollen. Die sind ganz flexibel platzierbar. Du willst da am Sonntagmorgen ein Sonnenbad nehmen und du möchtest explizit nicht, dass die Passanten auf dem Fußweg dich sehen, dann nimmst du deinen wunderbaren Paravent und stellst den genau so auf, dass du in der Sonne bist und die Passanten nichts von dir sehen. Ich habe zu dem Thema mobiler Sichtschutz auch schon mal eine ganze Podcast-Folge gemacht. Da setze ich nämlich einfach schöne große Blumenkübel auf Rollen und da kannst du ebenfalls dann entweder hohe Gräser reinpflanzen oder Bambus, ein Ranggitter, das dann wunderbar bewachsen wird. Die kannst du dann je nach Bedarf auf deiner Terrasse versetzen. Vielleicht möchtest du eine Party geben, willst richtig viele Leute einladen. Da sind die ganzen Blumenkübel, stehen ja eher im Weg. Im normalen Alltag verleihen sie dir wunderbaren Sichtschutz, aber abends soll's losgehen. Also werden die Kübel einfach zur Seite gerollert und dann ist Platz für den Schwurf. So, womit hatte ich selber schon mal das Problem? Blicke von oben. Ich hatte in meinem Studentensein eine Wohnung, natürlich ganz unten, aber doch mit einer Terrasse. Um mich herum viele, viele Balkone. Ich habe mich nicht wohlgefühlt. Und dann bin ich losgegangen und habe mir einen Sonnenschirm gekauft. Den habe ich dann einfach geöffnet und dann war ich abgetaucht unter den Blicken von den Balkonen über mir. Also Sichtschutz funktioniert nicht nur vertikal mit irgendwelchen aufstrebenden Elementen, sei es Pflanze oder sei es jetzt irgendeine bauliche Konstruktion. Sichtschutz kannst du auch über dir haben. Das fängt mit dem einfachen Sonnenschirm an, kannst aber auch eine schöne Pergola über deine Terrasse bauen. Oder was ich richtig gut finde, weil sieht schick aus, ist ein tolles Invest, dazu auch noch flexibel. Wie wäre es denn mit einem Strandkorb? Mit so einem Strandkorb kannst du deine Gartensaison locker verlängern. Dann kannst du da schon im Frühling draußen sitzen und im Pyjama deinen Kaffee trinken und im Herbst kannst du länger dein Buch lesen. So ein Strandkorb, prima Sichtschutz, nicht nur von oben, sondern auch von der Seite. Da kannst du dich reinkrümeln, dann bist du weg, dann bist du versteckt und hast da deine Ruhe. Wenn du mehr zum Strandkorb wissen möchtest, über den habe ich auch schon mal gesprochen, nicht eine ganze Podcast-Folge, aber doch mehr Infos zum Strandkorb findest du in der Folge Der maritime Gartenstil. Das ist auch eine von meinen jüngeren Folgen. Kannst aber trotzdem gerne reinhören. Wie könntest du auch noch bei dir im Garten verschwinden? Durch einen abgesenkten Sitzplatz, einen sogenannten Sankengarten. Da gehst du dann erstmal ein paar Stufen runter. Dort verschwindest du ja dann, ja nicht praktisch in der Erde, aber du hast dann dort einen privaten Bereich durch Stufen oder Podeste abgegrenzt. Wenn du den dann noch umpflanzt mit Gräsern oder anderen, vielleicht immergrünen Sträuchern, dann bist du dort für den Passanten auf dem Fußweg, da bist du verschwunden. Und du selber, du sitzt geschützt in deinem kleinen, versunkenen Garten. Natürlich, so ein nachträglicher Sichtschutz ist vielleicht ein Kompromiss. So eine Sichtschutzwand, die wirkt oftmals ja eher störend als unterstützend. Hecken brauchen Jahre Zeit zum Wachsen und vielleicht ist die Position von seinem Sichtschutz eher suboptimal. Wenn du vor der Planung an deinen Sichtschutz denkst, dann kann er zum gestalterischen Element bei dir im Garten werden und nicht zu einer Art Notlösung. Also bevor du irgendetwas baust, geh raus in den Garten und schau mal, wo kann man in meinen Garten reinsehen? Gibt es da Nachbarfenster, besonders in den Obergeschossen? Nachbarterrassen, Balkone, öffentliche Wege, Straße, Parkplätze bei dir in der Nähe? Dann bewerte das. Wo ist die Einsicht in deinen Garten am störendsten? Kannst dir auch einen Stuhl mitnehmen und dich dorthin setzen, wo deine zukünftige Terrasse gebaut werden soll. Schau dich mal um, prüf das vielleicht auch zu den verschiedenen Tageszeiten. Diese ganz einfache Übung, die verhindert viele spätere Probleme. Viele Terrassen, die werden einfach direkt ans Haus gesetzt, weil das ist einfach praktisch. Die Terrasse gehört ja dorthin, wo die Terrassentür ist. Aber vielleicht ist das dort tatsächlich nicht die beste Stelle für deine Terrasse. Vielleicht ist es besser, erst zu prüfen, wo bei dir im Garten der richtige Bereich für deine Terrasse oder zumindest einen zweiten Sitzplatz ist. Wo hast du eine geschützte Ecke? Wo sitzt du abgeschirmt und cozy bei dir im Garten? Ja, also statt die Terrasse direkt am Haus zu bauen, weil das ist einfach normal, könnte ein zweiter Sitzplatz weiter hinten im Garten deutlich privater sein, umgeben von einer wunderbaren Bepflanzung mit natürlichem Sichtschutz durch Gehölze. Mein Tipp für dich, prüf das unbedingt, bevor du dort bei dir im Garten Fakten schaffst. Geh raus, guck, wo muss ein Sichtschutz hin. Sichtschutz kann auch eine kombinierte Lösung sein. Das muss nicht immer gleich die Sichtschutzwand sein. Wie wäre es denn mit einer schönen Pergola, wo Kletterpflanzen hochwachsen können? Das schafft dir einen vertikalen Sichtschutz und zusätzlich auch nochmal Blütenzauber bei dir im Garten. Hochbeet als Raumteiler, wir hatten es ja gerade, am besten noch auf Rollen. Oder wenn es eine Mauer sein muss, überleg dir doch, ob du da nicht vielleicht eine Sitzbank drin integrieren kannst. Sichtschutz von Anfang an mit einplanen bringt dir wirklich Vorteile. Du kannst den Garten vom ersten Tag an nutzen, hast Privatsphäre von Anfang an. Du ziehst ein und kannst direkt draußen im Pyjama deinen Kaffee trinken, hast keine Übergangslösungen und der Garten ist für dich vom ersten Tag an da. Also, Checkliste für deine Gartenplanung, Grundstücksanalyse. Sowieso vor jeder Planung mach eine Bestandsanalyse. Geh raus, guck, schau dir dein Grundstück genau an. Wo sind Nachbarhäuser? Wo sind Fenster? Wo sind Balkone? Wo gibt es öffentliche Einsichten auf dein Grundstück? Dann deine Nutzungsplanung. Wo will ich sitzen? Welche Bereiche brauchen maximale Privatsphäre? Und vielleicht auch, wo könnte ich einen Kompromiss machen? Dann überleg dir, welchen Sitzschutz du haben möchtest. Hecke, Zaun, Mauer, Pflanzen, vielleicht eine Kombi. Wie hoch muss das sein? Muss das sofort dahin? Oder kann das auch noch ein paar Jahre warten? Privatsphäre bei dir im Garten, das ist keine optionale Zugabe, sondern ja eigentlich eine Voraussetzung dafür, dass dein Garten seine Funktion als Rückzugsort erfüllen kann. Wenn du dies von Anfang an auf dem Schirm hast, dann spart dir das Zeit, Frust und Geld, bringt dir Lebensqualität. An dieser Stelle sagst du jetzt, Jessica, ich weiß, was Fehler Nummer 2 ist. Das ist doch ganz bestimmt, wenn man ohne Plan seinen Garten anlegt. Weil es ist ein schöner Sommertag und man hat ein paar Blumen gekauft und man startet einfach rein. So komplett ohne Plan. Das ist doch bestimmt ein ganz grundlegender Gartenfehler. Das ist eine interessante Frage und ich würde sagen, es kommt darauf an. Ohne Plan kann funktionieren. Wenn du ein Mensch bist mit einem guten, intuitiven Gespür für Räume, für Proportionen, dann kann das durchaus gehen, dass der Garten bei dir sich erst so nach und nach entwickelt. Du musst aber auch bereit sein, gegebenenfalls einen Fehler in Anführungszeichen zu korrigieren, also Pflanzen umzusetzen oder einen Sitzplatz, den du da ursprünglich in der linken Ecke deines Gartens angedacht hast. Nach 2 Jahren stellt sich aber heraus, in der rechten Ecke, da wäre er besser. Dann geht es, wenn du bereit bist, Dinge neu zu denken und auch immer wieder neu anzugehen. Der Garten wird dann ganz organisch wachsen, mit dir, und sich dann über die Jahre hinweg entwickeln. Das kann tatsächlich sehr authentisch wirken und total persönlich. Es ist dann dein Garten, der ist mit dir groß geworden. Das ist vor allen Dingen für solche Menschen ein guter Weg, die den Prozess selber genießen und nicht nur einen fertigen Garten haben wollen. Für den einen oder anderen ist aber Garten ohne Plan, das kann problematisch werden. Wenn dann einfach wahllos Pflanzen zusammengesetzt werden, die nicht passen oder am falschen Standort stehen, Stichwort Standortbedingungen. Wenn Grundlegendes vergessen wird, also sinnvolle Gartenwege, wo brauchst du einen Sichtschutz, wo wäre gegebenenfalls eine Versorgungsleitung sinnvoll gewesen. Das kann auch ganz schön ins Geld gehen. Und zudem kann es passieren, dass der Garten irgendwie zusammengewürfelt aussieht. Da ist einfach keine Gartengeschichte. Da gibt es keine Blickbeziehungen, kein Gefühl von Entdeckungen. Es ist einfach nur eine Aneinanderreihung von mehr oder weniger beliebigen Dingen. Aber wie gesagt, das muss nicht passieren. Ich denke, für viele ist ein guter Mittelweg eine funktionierende Lösung. So ein grober Masterplan, wenn man es so will. Du hast eine grobe Richtung und du weißt, wohin die Reise gehen soll. Du hast eine thematische Grundidee, du willst einen Bauerngarten oder einen mediterranen Garten, vielleicht auch einen naturnahen Garten. Und du hast auch schon ein bisschen gestalterische Grundidee. Willst du vielleicht was ganz Formales haben oder doch eher wild, bewusst ungezähmt? Dann kann es absolut ausreichend sein, wenn du tatsächlich einen Plan auf Skizzenniveau hast. Wenn du wirklich weißt, wo das Gewächshaus hin soll, wenn du weißt, wo deine Terrasse platziert werden soll. Du hast also die Nutzungen im Garten und deine Gartengeschichte, die weißt du. Die fühlst du, die hast du festgelegt, da ist ein Haken dran. Dann brauchst du keinen Plan im Maßstab 1 zu 10. Dann kannst du so loslegen und der Garten wird mit dir wachsen. Einige der schönsten Gärten sind auf diese Art und Weise entstanden. Nein, Fehler Nummer 2, meiner Meinung nach, große Bäume am falschen Standort setzen. Das ist deswegen so gemein, weil es kann oft Jahre dauern, bis du das Problem erkannt hast. Dieser süße kleine Baum, den hast du da gepflanzt, das sah ganz hübsch aus, vielleicht hast du den ja auch zum Einzug geschenkt bekommen, habe ich tatsächlich schon wirklich bei der ein oder anderen Gartenberatung gehört. Bäume werden wirklich gerne verschenkt, aber so 10, 15 Jahre später, da ist aus dem Einzugspräsent, ja, da ist ein Monster draus geworden, das den halben Garten überschattet. Mit seinen Wurzeln deine Terrasse anhebt, Leitungen beschädigt und so dominant, so groß bei dir im Garten geworden, der überschattet im wahrsten Sinne des Wortes alles und darunter, da wächst nichts mehr. Das zu korrigieren ist extrem aufwendig und teuer. Manch Baum darf gar nicht ohne Genehmigung entfernt werden. Und einen ausgewachsenen Baum zu fällen, kostet oft mehrere tausend Euro. Besonders, wenn er nah am Haus steht. Und dann hat sich der Charakter deines Gartens ganz langsam verändert. Wie gesagt, das Perfide an diesem Fehler, den macht man oft aus Unwissenheit. Und die Konsequenzen, die zeigen sich erst, wenn es viel zu spät ist. Doppelt gemein, dieser Fehler wäre absolut vermeidbar gewesen. Also nimm mit, prüfe, bevor du einen Baum bei dir im Garten pflanzt, die Endhöhe und auch die Endbreite. Denn manch kleines Bäumelein wird im Alter genauso breit wie hoch. Fehler Nummer 3 bei der Gartengestaltung. Das Pflegemonster im Garten, wenn der Traum zum Albtraum wird. Der Garten sollte ein Ort der Erholung sein. Vielleicht für dich ein Refugium vom stressigen Alltag. Da kannst du die Seele baumeln lassen, da kannst du morgens im Pyjama deinen Kaffee genießen. Aber es kann auch ganz anders sein und dein vermeintliches Refugium entpuppt sich zum echten Pflegemonster. Rasenmähen, Hecke schneiden, Unkraut jäten, bis die Knie schmerzen. Die Ironie dabei ist echt bitter. Du hast dir doch den Garten geholt, um zu entspannen. Und dann findest du dich in einem vermeintlichen, endlosen Arbeitszyklus wieder. Gehen wir da mal tiefer rein. Wie entsteht denn das Pflegemonster? Da gibt es so ganz klassische Fallen, in die du reintappen kannst. Die wunderbare, großzügige Rasenfläche. 500 Quadratmeter Rasen. Auf dem Plan sah das schön und aufgeräumt aus. Die Realität von April bis Oktober jede Woche mähen. Und bei 500 Quadratmeter und einem normalen Rasenmäher bedeutet das gut und gerne 2 bis 3 Stunden pro Woche. Nur fürs Rasenmähen. Plus alles andere, was du da rund um deinen Rasen noch betreiben kannst. Vertikutieren, düngen, Kanten schneiden etc. Nächster Klassiker, Formgehölze statt freiwachsender Sträucher. Buchsbaum in Kugelform, akkurat geschnittene Taxushecken. Das sieht fantastisch aus. Ja, Aber es erfordert ständigen Formschnitt. Mindestens zweimal im Jahr müssen die Pflanzen geschnitten werden. Und so 20 Meter Hecke, die schneiden sich nicht mal eben. Das Schlimme daran, du kannst nicht einfach aufhören, mal zu sagen, ach, ich mache jetzt mal 2-3 Jahre keinen Schnitt. Die Pflanze wächst ja weiter. Die Hecke wird immer breiter werden. Und wenn du Pech hast, musst du dann nach 2-3 Jahren, wenn dein Nachbar sich beschwert, dass er mit seiner Autotür immer in deine Hecke reindengelt, dann musst du da richtig ins vergreiste Holz reinschneiden. Das sieht nicht schön aus. Nächster Klassiker, anspruchsvolle Pflanzungen. Empfindliche Stauden, besondere Edelrosen, exotische Pflanzen, die du im Winter einpacken musst. Jede Pflanze braucht da eine Sonderbehandlung. Schneiden, düngen, spritzen, abdecken, stützen, ausputzen. Zu viele Beete mit offener Erde. Jetzt kommt wieder das Thema mit dem Mulchen im Garten. Die geschlossene Beetdecke. Werde ich auch gar nicht drauf eingehen, haben wir schon ganz oft in diesem Podcast gehabt. Hast du keine geschlossene Pflanzendecke in deinem Beet, dann darfst du regelmäßig auf die Knie. Der riesengroße Gemüsegarten, da musst du auch regelmäßig hinterher sein, sonst wird das nichts mit dem Gemüse. Zigtausende von wunderbaren Blumenampeln auf deiner Terrasse, die müssen alle gegossen werden. Überhaupt viele Blumentöpfe bepflanzt mit einjährigen Sommerblumen. Sieht wunderschön aus, wirklich zierend, aber auch die machen Arbeit. Das Perfide an so einem Pflegemonster, du merkst es nicht sofort. Im ersten Jahr bist du noch hochmotiviert, im zweiten auch noch. Aber so ab dem dritten Jahr, dann kommt so langsam die Ernüchterung. Es ist wirklich viel Arbeit. Und dann kann etwas ganz Gemeines passieren. Aus dieser wunderbaren Gartenarbeit, die mich und dich in den Flow bringt. Wir lieben das, wir brauchen das. Es ist wunderschön, Zeit im Garten verbringen zu dürfen. Dann kann es passieren, dass das ganze Ding kippt, weil du musst dann in den Garten. Der Rasen ist zu hoch, die Hecke muss geschnitten werden, das Unkraut explodiert und dieses Muss vergiftet alles. Dann ist das keine freie Entscheidung mehr, sondern ein Zwang. Und dann wirst du zum Gefangenen deines eigenen Gartenpflegemonsters. Dann kann es passieren, dass du irgendwann schlichtweg aufgibst und dem Monster den Ring überlässt. Du bist erschöpft, du hast keine Lust mehr, du lässt es schleifen. Und dann passiert was? Der Garten, der wird verwildern. Und das geht relativ schnell. Er sieht dann für den einen oder anderen auch ungepflegt aus. Du vermeidest den Garten dann noch mehr. Die Natur da draußen, die wird wachsen. Die hat ihr Ziel. Die weiß ganz genau, wohin sie will, was das Klimaxstadium ist, was sie aus deiner Rasenfläche macht. Und dann irgendwann ist der Punkt da, dann ist die Aufgabe überwältigend. Dann ist das nicht mehr in einer Hauruck-Aktion mit Freunden zu stemmen. Dann ist der Garten nicht mehr in ein paar Stunden wieder in einen normalen Zustand zurückzuholen. Dann ist das wirklich eine Mammutaufgabe geworden. Und dann hast du das Schlimmste aus beiden Welten. Einen unschönen, verwilderten, vernachlässigten Garten und ein permanent schlechtes Gewissen. Gartenarbeit ist harte Arbeit. Sie ist wunderschön, sie bringt dich in den Flow, aber es ist anstrengende Arbeit. Man unterschätzt leicht, wie körperlich anstrengend Gartenpflege sein kann. Stundenlanges Rasenmähen, Hecke schneiden, Arme über den Kopf, Schultern verspannt, kann schon mal Rückenschmerzen bringen. Wenn du das Beet durchputzen musst, hast du eine gebückte Haltung oder du gehst auf die Knie, hast du Rückenschmerzen am Ende. Auch das Laubhaken im Herbst ist keine angenehme Arbeit. Manch Gartenbesitzer beauftragt schließlich einen Gärtner, um die Last loszuwerden. Aber das kostet. Dann stellt sich irgendwann die Frage, warum passiert denn dieser Fehler so oft? Warum gibt es Pflegemonster bei uns? Ganz oft Unterschätzung des Pflegeaufwandes. Beim Planen, da gehst du ja nicht einzeln durch, was jede Pflanze, jedes Ding, jede Maßnahme bei dir im Garten an Pflege bedeutet. Du denkst an das Ergebnis, an den schönen Rasen, die wunderbare Hecke, aber doch nicht an den Prozess dahinter. Das wöchentliche Mähen, das ständige Hecke schneiden. Wenn du deinen Garten planst, dann hast du das nicht auf dem Schirm. Dann geht es um Formen, Farben, geschwungene Linien, Blickbeziehungen, Sichtachsen, Gartenemotionen, halt das ganze Programm. Aber da denkst du doch nicht an Rasenmähen. Du bist unterwegs, siehst Parkanlagen, Schlossgärten, denkst dir, wunderbar, wie schön. Oder, gefährliche Falle, du bist unterwegs in den sozialen Medien. An dieser Stelle ganz kurz mal angehalten. Soziale Medien, Gartengestaltung, deine Motivation ist eine schwierige Kombi. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung. Du bist unterwegs auf Instagram und du siehst da einen schönen Garten nach dem anderen. Wunderbare Aufnahmen, üppige Blumenbeete, perfekten Rasen, immer saubere Kiesflächen, auf Sofas drapierte Kissen, wunderbare Obstschalen arrangiert auf dem Tisch, Windlichter, perfekt bepflanzte Blumenkübel, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, diese Bilder können dich mit Ideen versorgen, wenn du sie an deine Verhältnisse anpasst. Und ich finde es auch richtig gut, viele Garten-Accounts zeigen auch Misserfolge, Lernprozesse, realistische Gärten. Ja, der unperfekte Garten, das kann unglaublich motivierend für dich sein. Zudem werden dir auf Instagram vielleicht auch Pflanzen oder Gartenstile gezeigt, von denen du sonst nie erfahren hättest. Und plötzlich entdeckst du da eine ganz neue Leidenschaft in dir. Solche Accounts, authentisch, die können dich wirklich ermutigen. Dann können die sozialen Medien ein super Werkzeug sein. Aber die meisten Follower, die haben diese Hochglanz-Perfektionsgärten. Perfekt inszenierte Bilder mit dramatischem Licht, gesättigten Farben. Da hältst du doch eher an, als wenn das da ein ganz normales Bild in den Garten ist. Der Algorithmus, der belohnt dein Anhalten. Wenn du dann stundenlang geswiped hast, einen schönen Garten nach den anderen, fast schon eine visuelle Überstimulation, dann bist du irgendwann an diese hochproduzierten Bilder des Gartens bist du gewöhnt. So ein ganz normaler Garten daneben, ja, der kann nur langweilig wirken oder fällt dir einfach überhaupt nicht mehr im endlosen Feed der Perfektion auf. Viele von diesen Gärten zeigen einen perfekt inszenierten Moment. Diesen einen Tag im Jahr, an dem alles gleichzeitig blüht, das dazu auch noch aus dem besten Winkel fotografiert und vielleicht auch noch einen Filter drüber gelegt. Du siehst nicht die braunen Blätter, das Unkraut oder vielleicht die ganze Arbeit, die dahinter steckt. Wenn du dann ständig makellose Cottage-Gärten, perfekt gestaltete Beete oder Designer-Terrassen und Möbel dir anschaust, dann wirkt dein eigener Garten plötzlich nicht mehr gut genug. Dabei ist doch jeder Garten einzigartig, hat seine eigenen Herausforderungen. Viele von diesen Hochglanz-Instagärten, die sind entweder professionell angelegt oder zeigen halt nur ganz kleine Ausschnitte. Das echte, unordentliche Gärtnern, das Experimentieren, das Scheitern und das langsame Wachstum, das wird eher selten gezeigt. Ich habe mal gelesen, Vergleich ist des Glückes Tod. Und ich finde, das trifft den Kern dessen, worüber wir hier sprechen. In dem Moment, in dem du deinen Garten mit so einem Hochglanz-Instagram-Garten vergleichst, da verlierst du die Fähigkeit, das zu schätzen, was du hast. Die Freude an deinem Garten, die Freude an deinem Beet, an der Tomate, die du selbst gezogen hast, die Bank unter dem Baum, der Blick von deiner Terrasse in den Garten. All das wird plötzlich nicht genug, weil du es einfach gegen einen unerreichbaren Standard misst. Und das ist genau das Gemeine daran. Dieser Vergleich ist immer unfair. Du vergleichst deine Alltagsrealität mit dem Höhepunkt anderer, mit diesem winzigen kleinen Zeitausschnitt an genau diesem Tag. Du siehst nur dein Unkraut und im Handy diesen perfekten Garten. Social Media sind weder grundsätzlich gut oder schlecht für deine Gartenmotivation. Es kommt vielleicht ein bisschen darauf an, wie du damit umgehst. Sie können dich lähmen durch Perfektion und dem ständigen Vergleich. Sie können dich aber auch inspirieren, vernetzen. An dieser Stelle ganz liebe Grüße an all die tollen Menschen, mit denen ich über diesen Podcast in Kontakt gekommen bin, mit denen ich zusammen arbeiten konnte. Hat Spaß gemacht. Gerne wieder. Der entscheidende Punkt für deinen Garten: Vergleich tötet die Freude. Sobald du deinen realen, lebendigen, unvollkommenen Garten gegen kuratierte Hochglanzbilder misst, verlierst du den Zugang zu dem, was Gärtnern eigentlich ausmacht. Die direkte, sinnliche Erfahrung, das Wachsen, das Lernen, die Verbindung zur Natur. Dein Garten ist immer gut genug, weil es deiner ist, mit all seinen Bedingungen, Möglichkeiten und dem Leben darin. Er muss nicht fotografierbar sein, um wertvoll zu sein. Vielleicht ist die Lösung Instagram bewusst dosieren, authentischen statt perfekten Accounts folgen. Oder ist manchmal ganz einfach das Handy weglegen und stattdessen die Hände in die Erde stecken. Das Glück liegt im Tun, nicht im Vergleichen. Ich habe dir aber noch weitere Beispiele für emotionsauslösende Planungsfehler im Garten mitgebracht. Und ich bin mir ganz sicher, den ein oder anderen kennst du. Wie wäre es denn mit Rasen unter Bäumen? Ein hoffnungsloses Unterfangen. Du hast große Bäume bei dir im Garten und da hast du Rasen drunter gesät. Du hast dir vorgestellt, eine wunderbare, geschlossene, grüne Rasenfläche bei dir im Garten zu haben. Aber Reality? Moos, kahle Stellen, vertrocknete Flecken, du säst nach und du wässerst und du düngst. Nichts hilft dauerhaft. Frust, diesen Fight wirst du nicht gewinnen. Nächstes Beispiel, Bambus außer Kontrolle. Du hast den falschen Bambus gepflanzt und das ohne Rhizomsperre. Und jetzt kommt er überall hoch. Und mit überall meine ich überall. Ich habe das schon wirklich... Ich habe wirklich schon einiges am Bambus gesehen. Überall. Punkt, Absatz. Wenn du Bambus bei dir im Garten haben möchtest und der soll nicht deinen Garten übernehmen, Fagaria muriaelae, der Gartenbambus, der macht keine Ausläufer. Mach dich da mal schlau. Weiter, kein großes Ding, aber kann doch auch nervig sein, Treppen an falscher Stelle. Die Treppe vom Haus in deinem Garten, die liegt unpraktisch in der Ecke statt zentral direkt auf deinem Laufweg. Und jedes Mal, wenn du rausgehst, musst du einen Umweg gehen. Egal, was du da vor dir trägst, ob es jetzt Pflanzen sind für deinen Garten, Tablett mit Getränken, Kinderspielzeug, alles wird zum Hindernislauf. Täglicher Mini-Ärger, der kann sich summieren. Unglückliche Stufen bei dir im Garten und jedes Mal, wenn du mit der Schubkarre unterwegs bist, schwappt dir die Hälfte aus der Karre raus, weil du immer nicht diese Stufe hochkommst. Zu enge Wege, auch da passt du nicht durch. Jede Gartenarbeit wird zur Fummelei und du ärgerst dich, hättest doch gleich den Weg richtig gemacht. Dann habe ich jetzt noch einen wunderbaren Klassiker, Sichtachse auf Mülltonne oder Kompost. Ich kann jetzt hier nur einmal ganz leise innerlich seufzen. Bei deinem nächsten Spaziergang, schau doch mal bitte, wo haben deine Nachbarn ihre Mülltonnen? Und ich sag's noch einmal in aller Deutlichkeit, Mülltonnen, das ist keine Kunstinstallation. Die müssen nicht prominent direkt gegenüber von deinem Eingang oder am Türchen zu deinem Garten stehen. Müssen sie wirklich nicht. Nehmen wir dieses Thema jetzt mal auf. Kompost und Mülltonnen, die sind sinnvoll. Etwas zieht auch ganz viel, ich nenne es jetzt mal einfach Energie aus dir. Das sind Dinge, die einfach nicht schön sind. Zum Beispiel abgestorbene Pflanzen, Müll, den du noch beseitigen wolltest, Reste der Verpackung deiner neuen Gartenmöbel, die liegen schon seit 14 Tagen dort in der Ecke, großer Stapel mit Töpfen von deiner letzten Pflanzaktion. All diese Dinge, die ziehen Energie aus dir, weil du siehst sie und jedes Mal, wenn du die anschaust, dann hast du einen Impuls in dir, der sagt, hier gibt es noch ein To-Do für dich. Da musst du noch hin. Und dann wird das wieder beiseite geschoben, weil jetzt muss die Arbeit gemacht werden, die Kinder müssen aus der Schule abgeholt werden, irgendjemand muss Abendessen kochen. Dann guckst du abends wieder raus und schon wieder der Impuls. Ah, das hast du nicht geschafft und du ärgerst dich. Es hätte gemacht werden müssen, das zieht am Ende Energie. Ich weiß, das ist kein Planungsfehler, aber das ist mir jetzt gerade hier eingefallen. Ich kenne es selber von mir und das passiert, ich glaube, jedem und immer wieder. Wenn du ein Mensch bist, der gerne Besuch hat, eine große Familie und überhaupt gerne auf der Terrasse zum Abendessen einlädst, dann habe ich einen weiteren unschönen Fehler für dich. Zu kleine Terrassen, zu kleine Sitzplätze, der tägliche Frust. Und warum kann dieser Fehler sehr schmerzhaft bei dir im Garten sein? Nun, die Terrasse ist vermutlich das Herzstück des Gartenlebens. Und hier spielt sich alles ab. Grillabende mit Freunden, entspannende Nachmittage mit deiner Familie. Aber wenn genau dieser Ort zu klein geraten ist, dann bricht ja ein zentrales Versprechen des Gartenlebens, das bricht ja dann in sich praktisch zusammen. Und das nicht nur einmal, sondern immer dann, wenn du deine Terrasse in dieser Art und Weise nutzen möchtest. Die Stühle, die lassen sich dann nicht richtig zurückschieben, ohne an die Hauswand zu stoßen oder mit den Beinen im Blumenbeet zu landen. Du musst aufstehen, damit jemand an dir vorbeikommen kann. Der Grill steht im Weg, jede Bewegung wird zum Hindernisparcours bei dir auf der Terrasse. Was ist auch doof, wenn die Terrasse gleichzeitig auch der Durchgangsort zwischen Haus und Garten ist. Und ist deine Terrasse dann so klein, dass du da nicht in Ruhe sitzen kannst, weil ständig muss da irgendjemand durch, zum Gemüsebeet, zur Wäscheleine, zum Geräteschuppen, dann wird deine Terrasse nie ein echter Aufenthaltsort, sondern bleibt eigentlich Verkehrsfläche. Diese permanente räumliche Enge, die macht einfach keinen Spaß. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass das nun Stress produziert, aber es ist doch nervig, oder? Zu zweit oder zu dritt, da geht es vielleicht gerade noch, aber sobald Besuch kommt, wird das Terrassendesaster offensichtlich. 6 Personen an einem Tisch, undenkbar. Das Fiese an diesem Gartenfehler, an der zu kleinen Terrasse, einen anderen Gartenfehler, den kannst du vielleicht ignorieren oder einfach kaschieren. Aber diese zu kleine Terrasse, dieser Fehler, der piekt immer wieder. Jedes Mal, wenn du die Terrasse nutzen möchtest, dann beißt es dich. Das Ding ist einfach zu eng. Deine Terrasse ist Schnittstelle zwischen Wohnen und Garten. Und wenn das nicht funktioniert, dann läuft das Ganze insgesamt nicht rund. Was bleibt am Ende? Die kleine Terrasse muss größer werden. Ja, und das ist teuer, aufwendig. Die alten Platten müssen aufgenommen werden, bedarf Erdarbeiten bei dir im Garten, neue Tragschichten, neue Plattenverlegung, eventuell auch Entwässerung muss umgebaut werden. Und da sind locker mal mehrere tausend Euro fällig. Also bevor du mit deiner Gartengestaltung beginnst, unterschätze den Platzbedarf nicht. Auf einem Plan können 12 Quadratmeter wirklich großzügig aussehen. Aber Menschen brauchen tatsächlich Raum und Möbel brauchen Platz. Überleg dir vorher, wie du deine Terrasse nutzen möchtest, welche Möbel du da aufstellen möchtest. Eine große, wunderbare Lounge-Möbel-Landschaft braucht definitiv mehr Platz als da einfach nur ein kleiner Bistrotisch mit 2 Stühlchen. An dieser Stelle begegnet mir dann auch ganz oft falsche Sparsamkeit. Ach nee, nicht noch 4 Quadratmeter mehr Platten, das kostet ja das 5-fache von Rasen. Nee, brauchen wir nicht, ich kann später mit meiner Sonnenliege, kann ich mich auch auf den Rasen, kann ich die schieben. Dann kann es sein, dass du an der falschen Stelle sparst. Der Nutzungsunterschied in der Zukunft, der rechnet sich doch. Viele bauen die Terrasse, ohne vorher mit Stühlen und Tisch die tatsächliche Nutzung durchzuspielen. Und da gebe ich dir nur den Tipp, mach das wirklich. Wenn du eine Terrasse bei dir im Garten bauen möchtest, steck sie dir vor Ort ab. Ist ganz einfach gemacht. Hol dir eine Schnur, hol dir ein paar Stöcker und dann miss mal aus. 10 Quadratmeter, 12 Quadratmeter, 15 Quadratmeter und stell am besten, wenn du sie hast, schon deine Stühle auf. Oder beweg dich mal auf deiner vermeintlichen zukünftigen Terrasse. Vielleicht willst du auf deiner Terrasse ja auch unterschiedliche Bereiche haben. Ein Bereich, der ist fürs Essen vorgesehen, da kommt der Tisch hin, da findet die ganze Familie Platz. Und auf der anderen Seite, da hast du vielleicht ein gemütliches Sofa. Da sitzt du dann abends mit einem schönen Glas Vino und genießt den Sonnenuntergang. Vergiss auch die Bewegungsflächen nicht. Du musst ja von deiner Terrassentür irgendwie über die Terrasse in den Garten kommen. Also mein Tipp, wenn du die Terrasse neu bauen willst, steck sie dir vorher ab. Spiele alles durch, wie du die Terrasse nutzen möchtest. Der ein oder andere stellt dabei auch fest, dass er die Terrasse viel zu groß dimensioniert hat. Und dann hat er auf einmal da so eine weitläufige Flugzeuglandebahn. Aber wenn du dann dort auf deinem Stühlchen sitzt, behaglich ist das nicht. An dieser Stelle fragst du mich vielleicht, Jessica, du, ich habe gelesen, es gibt für Terrassen Standardmaße. Für 2 Personen sollte eine Terrasse eine Mindestgröße von 2x3 Metern haben und bei 5 Personen sollte die Terrasse mindestens 4x6 Meter betragen. Ja, das sind gute Richtwerte, aber wichtiger als Standardmaße finde ich, wie wirst du deine Terrasse nutzen? Willst du vielleicht einen Tisch und eine Sonnenliege aufstellen, dann sollte deine Terrasse doch größer sein. Weiterhin finde ich, dass die Terrasse auch von den Proportionen harmonisch zu deinem Haus passen sollte. Sie sollte sich auf die Architektur beziehen. Vielleicht gibt es ja bestimmte Punkte, da kann die Terrasse anknüpfen. Das kann eine Struktur in deiner Außenfassade sein, vielleicht ein Fensterrahmen, die Terrassentür. Dann harmonisch weiterführen bis zu einem guten Endpunkt. Dann sind es vielleicht mehr als diese 4x6 Meter, aber es passt dann zu deinem Zuhause. Es sieht dann einfach besser aus. Wenn du einen ganz großen Garten hast, dann sieht es doch auch von den Proportionen besser aus, wenn du da eine großzügige Terrasse hast und nicht so eine kleine 2x3 Meter Sitzecke. So, lass mal zum Ende dieser Podcast-Folge kommen. Ist ein bisschen länger geworden als gewöhnlich, aber ich wollte diesem Thema wirklich Raum geben. Die Gemeinsamkeit dieser 3 Dinge, dieser drei Gartenfehler in dieser Podcast-Folge. Sie fallen nicht sofort auf. Im Falle des Baumes braucht es Jahre, bis der Fehler dann irgendwann ja vor dir steht, im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese drei Dinge können dir die Freude am Garten nehmen. Und das finde ich ganz besonders schade. Wenn du deinen Garten überhaupt nicht mehr nutzen magst, weil du dich da wie auf dem Präsentierteller fühlst. Wenn dein Garten auf einmal gefühlt nur noch aus Schatten besteht, weil da ein riesen Baum auf einmal gewachsen ist. Wenn du nicht mehr rausgehen magst in deinen Garten, weil du siehst nur noch, wo überall gearbeitet werden muss, wo was gemacht werden muss. Das kann dir die Freude am Garten nehmen und das ist total schade, denn diese Fehler sind vermeidbar. Bevor du viel Geld in eine Terrasse investierst, prüfe, ob du Sichtschutz brauchst. Bevor du einen Baum in deinen Garten pflanzt, egal ob nun geschenkt oder selber gekauft, prüfe Endhöhe, prüfe Endbreite. Viele Bäume werden genauso breit wie hoch. Und hier nochmal ein Tipp von mir, das sehe ich nämlich auch ganz oft. Vielleicht hast du ja irgendwo freiwachsende Sträucher. Wunderbar, finde ich prima, toll für jeden Garten. Ganz oft sämen sich da auch Bäume aus und die wachsen dann ganz klammheimlich in den Sträuchern hoch. Und ehe du dich's versiehst, hast du dann auf einmal dort einen kleinen Ahorn, vielleicht eine kleine Kastanie oder vielleicht sogar eine Esche. Und auch diese Bäume werden groß und das ganz leise versteckt hinter den Sträuchern. Bevor du von der Last der Gartenarbeit erdrückt wirst und dich genötigt fühlst, deinen ganzen Garten umzukrempeln, versuch doch mal eine andere Strategie. Versuch doch mal täglich in deinen Garten zu gehen. Vielleicht zum Feierabend mit einer schönen Tasse Tee, wenn du siehst, dass da was gemacht werden muss, da was geschnitten, hier was gepflückt, da was aufgerichtet, dann machst du das eben im Vorbeigehen. Anstatt von anstrengenden, nervigen Hauruck-Aktionen am Wochenende, wenn man sich dann genötigt fühlt, stundenlang auf den Knien durch den Garten zu rutschen, weil muss jetzt gemacht werden, versuch doch täglich durch deinen Garten zu gehen. Bring da eine gewisse Leichtigkeit rein, regelmäßige, kleine Einheiten bringen in der Summe mehr als anstrengende Mammut-Wochenend-Hauruck-Aktionen. Das Schöne daran, du kannst dann im Vorbeigehen deinen Garten auch jeden Tag genießen. So, und ich hoffe, du bist jetzt motiviert und inspiriert, gleich in deinen Garten zu gehen. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, ja, sie ist lang geworden, sorry dafür, dann lass mir doch gerne eine Bewertung da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Über Sternchen bei Spotify freue ich mich am meisten. Vielen Dank fürs Zuhören. In Hamburg sagt man Tschüss.
Das war Gartencoach, dein Gartendesign-Podcast. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Du hast auch eine Frage zu deinem Garten oder möchtest deinen grünen Daumen weiterentwickeln? Dann besuch Gartencoach auf Instagram oder schreib eine E-Mail an gartencoach@jessica-tag.de. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.